Also ich möchte heute in der Predigt mit euch einmal quer durch die beiden Timotheusbriefe gehen. Die Timotheusbriefe werden zusammen mit dem Titusbrief auch die Hirtenbriefe genannt, denn sie sind sozusagen Briefe eines älteren Hirten an zwei jüngere Hirten. Ja, der ältere, erfahrene Gehilfe des guten Hirten Paulus schreibt an die beiden jüngeren Gehilfen, den Timotheus und auch den Titus, um den es heute nicht geht. Genau, und ich fand es ganz erstaunlich, dass in diesen Briefen so eine, was da für eine Menge so praktischer Anweisungen das Gemeindeleben, aber auch so das persönliche Leben betreffend, was da enthalten ist. Der Timotheus, der war der Sohn einer jüdischen Mutter und eines griechischen Vaters und die lebten gemeinsam in Lystra, das liegt in der heutigen Türkei. Und wahrscheinlich hatte sich die Mutter von Timotheus auf der ersten Missionsreise des Paulus bekehrt. Und als der Paulus dann auf seiner zweiten Missionsreise, er hat dann diese Orte immer wieder besucht, wo er auch auf seiner ersten Missionsreise war, also als er das zweite Mal nach Lystra kommt, da hört er viel Gutes über den Timotheus. Und so wird dann der Timotheus zusammen mit dem Silas, den er schon vorher mitgenommen hatte, sein Reisebegleiter und sein Mitarbeiter. Das kann man nachlesen in Apostelgeschichte 16. Genau. Die beiden Briefe empfängt der Timotheus, als er die Gemeinde in Ephesus leitet. Das wusste ich ehrlich gesagt noch gar nicht, bis ich mich hier vorbereitet habe auf diese Predigt. Oder zumindest in einer verantwortlichen Position dort war in Ephesus. Nach der kirchlichen Überlieferung ist Timotheus der erste Bischof von Ephesus. Und der Paulus schreibt den ersten Timotheusbrief, den schreibt er von Griechenland aus, wahrscheinlich nachdem er gerade aus dem Gefängnis in Rom entlassen war. Und den zweiten Timotheusbrief, 3 Jahre später, schreibt Paulus wirklich aus dem Gefängnis in Rom, wo er auf seine Hinrichtung wartet. Genau, und es ist auch interessant, fand ich, es ist das letzte uns erhaltene schriftliche Zeugnis des Apostels Paulus, der zweite Timotheusbrief. Genau, und er schreibt ihn an seinen treuesten Mitarbeiter. Also Paulus sagt über Timotheus in Philipper 2, Vers 20, ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der so aufrichtig für das Eure besorgt sein wird. Ein wichtiger Punkt noch, den ich nur ganz kurz erwähne, um den es mir heute nicht geht, das ist, dass der Paulus den Timotheus beauftragt, mutig Irrlehren zu bekämpfen. Also da gab es Leute in der christlichen Gemeinde in Ephesus, die versuchten, das Evangelium mit jüdischen gesetzlichen Lehren und endlosen Geschlechtsregistern und solchen Sachen zu verbinden und so dem Evangelium einfach eine falsche Richtung zu geben. Und Paulus weist da ganz oft nachdrücklich darauf hin, dass er dem entgegentreten soll. Was uns heute mehr beschäftigen soll, das ist, dass wenn ich diese Briefe lese, dann habe ich den Eindruck, dass da Paulus Sorge hatte um Timotheus, dass er in der Gefahr stand, ängstlich und entmutigt zu werden, dass er in der Gefahr stand, die Gaben, die Gott ihm gegeben hat, nicht in der richtigen Weise und in der vollen Kraft zu gebrauchen und dass der Timotheus einfach ganz viel Ermutigung und Zuspruch und auch Ermahnung braucht, um seinen Dienst zu tun. Und immer wieder fordert Paulus den Timotheus auf, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und ich persönlich finde mich da durchaus wieder und ich hatte so den Verdacht, dass es vielleicht einigen von euch ähnlich gehen könnte. Und deshalb habe ich diese Predigt genannt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ja, der Kampf ist ja zum Glück nur ein Aspekt unseres Glaubenslebens. Es ist nicht das A und O, es ist nicht das Einzige. Und ich bin eigentlich ein völlig unmilitärischer Mensch. Ich war Bausoldat zu DDR-Zeiten. Und immer wenn so in Predigten die Rede davon ist, dass die Gemeinde auch eine Armee ist, dann habe ich ein bisschen, das stimmt ja, aber ich habe damit zu kämpfen. Ich sage das nur, dass ihr versteht, woher ich komme. Aber trotzdem tut es mir gut, dass ich merke, dass es manchmal angebracht ist, aufzustehen und zu kämpfen und mutig zu sein und dran zu bleiben. Und das hat mich einfach in der Vorbereitung auch so angesprochen, dass ich glaube, dass Gott einige ermutigen möchte, in ihren Herausforderungen des Lebens nicht aufzugeben, ja, nicht frustriert zu werden, nicht zu fliehen, sondern sich den Problemen zu stellen, die da sind, und zu kämpfen. So, und jetzt lassen wir den Paulus erstmal selbst zu Wort kommen. Ich mute euch jetzt mal eine ganze Menge Bibelstellen zu, wo es um das Kämpfen geht. Und die Tine wird ihr uns mal vorlesen.
Mein Sohn Timotheus, ich lege dir erneut den Auftrag ans Herz, mit dem ich dich zurückließ. Entspricht den prophetischen Wort, die über dich ergangen waren. Erinnere dich an sie und schöpfe aus ihnen Kraft für den guten Kampf, den du zu kämpfen hast. Du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Strebe nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glaube, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Denn Gott hat nicht uns einen Geist der Feigheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich also offen und ohne Scheu zur Botschaft unseres Herrn. Schäme dich nicht meinetwegen, weil ich für ihn im Gefängnis sitze, sondern sei bereit, mit mir für eine gute Nachricht zu leiden. Gott gibt dir die Kraft dazu. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, du in Christus Jesus ist. Nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi, Jesu. Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigung des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Wenn aber auch jemand am Wettkampf teilnimmt, so erhält er nicht den Siegeskranz. Er habe dann gesetzmäßig gekämpft. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag, nicht allein aber mir, sondern euch allen, die ihr sein Erscheinen liebgewonnen habt.
Genau. Ich habe es euch alle vorlesen lassen, weil ich das erstaunlich fand, wie viel da über Kämpfen steht in den beiden Briefen. Ich habe mir als erstes Gedanken gemacht, wie kommt das denn zustande? Ja, wodurch entstehen denn Kämpfe? Und ich denke, da gibt es ganz, ganz verschiedene Gründe, warum Kämpfe in unserem Leben entstehen. Ja, zum Beispiel, wir leben in einer hektischen und bewegten Zeit und unsere Umwelt um uns herum stellt die verschiedensten Ansprüche an uns. Alle möglichen Leute wollen irgendetwas von uns und irgendetwas scheint immer zu kurz zu kommen. Und dadurch entstehen halt Konflikte, dadurch entstehen Kämpfe. Oder wir sind einfach unvollkommene Menschen, wir leben zusammen mit unvollkommenen Menschen. Das fängt bei unserem Ehepartner an, unsere Arbeitskollegen, unsere lieben Geschwister in der Gemeinde. Und wenn unvollkommene Menschen zusammenleben, gibt es Kämpfe und Konflikte. Und auch solche Dinge, wir sind zwar erlöst und angenommen von Jesus, aber es gibt in unserem Herzen auch Gebiete, die sind noch nicht erlöst. Da gibt es Gedanken, die haben noch die alten Muster. Und wenn wir zum Beispiel dann eine Predigt hören über so ein Wort wie vor 14 Tagen von Martin Bühlmann, er hat gepredigt, wenn mir jemand nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach, ja, dann ist es uns halt nicht in die Wiege gelegt, auf sowas freudig und positiv zu reagieren, sondern da entsteht erstmal ein Kampf, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Und schließlich, das soll jetzt keine vollständige Aufzählung sein, und schließlich entstehen einfach auch Kämpfe, weil es tatsächlich eben auch geistliche Mächte gibt, die mich entmutigen wollen, die mir die Freude am Glauben nehmen wollen und die meinen Blick weglenken wollen von dem, was Jesus getan hat, hin auf meine eigene Unvollkommenheit und Schwäche. Und ich glaube, dass unser Kampf schon halb gewonnen ist, wenn mir das wieder mal klar wird, dass ich in einem Kampf stehe. Ja, wenn ich mir das vergegenwärtige, ich stehe halt in einem Kampf. Mal im Bild gesprochen, wenn ja mir weht Pulverdampf um die Nase, es fliegen Pfeile und Gewehrkugeln um meinen Kopf und manchmal habe ich halt mehr Lust zu fliehen, als stehen zu bleiben und vorwärts zu gehen. Und das ist auch ein Stück christliche Normalität. Ja, das ist nichts Ungewöhnliches. Das muss mich nicht aus der Bahn werfen, wenn ich mich angefochten fühle. Und es ist auch kein Zeichen dafür, dass Gott sich von mir abgewandt hat, dass er mich nicht mehr liebt, dass er gegen mich ist. Und Gegenwind und Schwierigkeiten sind eben auch nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass ich falsch liege. Vielleicht manchmal sogar das genaue Gegenteil davon. Genau. Und dieses Wissen, ich stehe in einem Kampf, das bringt mich dazu, eine Art von Wachsamkeit zu entwickeln. Ich fand es erstaunlich, eigentlich alle neutestamentlichen Briefschreiber, die schreiben darüber, dass man, also im übertragenen Sinne, dass man kämpfen muss, dass man überwinden muss, dass man wachsam sein soll. Eins davon haben wir gerade gelesen von Paulus. Die berühmteste Stelle von Paulus ist ja die geistliche Waffenrüstung, die ihr sicherlich alle kennt. Im ersten Johannesbrief stehen solche Sätze wie, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Also es gibt Dinge, die wollen überwunden werden. Und die sollen wir und können wir auch überwinden. Oder, also Paulus hat mal, Johannes hat mal und Petrus schreibt im ersten Petrusbrief 5, Vers 8 und 9, seid nüchtern und wacht, euer Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Ja, wir dürfen also auch lernen, in der Glaubensautorität aufzustehen und zu sagen, es ist jetzt Schluss hier mit diesen Anfechtungen, ich lasse mich nicht länger entmutigen, ich glaube nicht den Lügen, sondern ich vertraue ganz auf Jesus, auf das, was er gesagt hat und ich vertraue darauf, dass seine Gnade für mich ausreichend ist. Ich habe mir jetzt Ich habe mir jetzt drei konkrete Kampffelder ausgesucht, wovon ich dachte, das ist wichtig, an den Stellen ganz konkret zu kämpfen. Und der erste Punkt, der heißt eingewurzelt sein in Christus.
Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist.
Genau. Ich glaube, oder fangen wir mal so an, wir hatten ja jetzt im Januar einen heftigen Sturm und da haben wir wieder mal gesehen, was mit Bäumen passieren kann, die keine tiefen Wurzeln haben. Und das soll uns nicht passieren und das möchte Gott auch nicht. Und ich glaube, das ist die Hauptrichtung unseres Kampfes, die geht dahin, unsere Bemühungen, unsere Aktivität, die geht dahin, dass wir nah dran sein sollen an Jesus und dass wir uns immer tiefer in ihn einwurzeln. Ihn zu lieben von ganzem Herzen und mit ganzem Verstand und mit aller unserer Kraft. In unserem Herzen von ihm zu hören, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und ihm zu glauben, dass er es wirklich gut meint mit uns, dass er es mit uns besser meint als der liebste Mensch, den wir kennen. Und dass er es sogar besser meint mit mir, als ich das selbst kann, weil er wirklich die reine Liebe ist. Das sind Dinge, wo ich glaube, dass in uns erstmal eine Substanz an Glauben und Vertrauen entsteht. Ja, sozusagen die Muskeln für den Kampf, die entstehen in der Gemeinschaft mit Gott und indem ich die Gnade Gottes an mir erlebe und ihm vertrauen kann. In Wikipedia steht, also habe ich mal Gnade eingegeben und es steht unter Gnade, versteht man eine wohlwollende, freiwillige Zuwendung. Ja, so ist Gott. Er ist uns wohlwollend und wendet sich uns freiwillig zu. Und das müssen wir erleben, dass er uns wirklich mag, nichts vorenthält, alles vergibt, alles versteht und uns mit allen guten Dingen versorgt. Und ich weiß nicht, wer von euch den Film Die Hütte gesehen hat. Wer es noch nicht getan hat, sollte es unbedingt mal tun. So stelle ich mir vor, das ist das, was wir brauchen. So wie Mac in der Hütte erlebt, wie er Gott wirklich kennenlernt, wie er Papa wirklich kennenlernt. Das müssen wir erleben. Ich weiß nicht, wie du das machen kannst. Ich will gar nicht mit der stillen Zeit kommen. Ja, das ist so ein Paradox, diese stille Zeit als ein Muss, als eine Pflichtübung. Ja, wir denken, wir müssen stille Zeit machen. Mit dem liebsten Wesen auf der Welt zusammen sein, empfinden wir als eine Pflicht. Das ist sowas Dummes. Ich weiß, was mir gut tut und wie ich mich ihm nahe fühle. Da geht es mir ganz ähnlich wie dem Andreas, wenn ich in der Schöpfung bin, wenn ich zum Beispiel mir Zeit nehme, allein spazieren zu gehen. Da erlebe ich Gnade Gottes, wenn ich mich einfach still hinsetze und nichts tue und seine Gegenwart genieße, erlebe ich Gnade Gottes. Wenn ich mit meiner Frau ein Wochenende wegfahren kann und wir Zeit miteinander haben, zum Spazierengehen, zum Predigtserie hören, zum Beten. Wir kommen auf Dinge, auf die man sonst nie kommt im Gespräch, einfach weil ganz viel Zeit da ist. Da erlebe ich Gnade Gottes und da erlebe ich, wie ein Fundament entsteht in mir, was auch Krisen übersteht, was auch Kämpfe übersteht. Und der Kampf ist ja nicht das, dass ich das alles nicht gern mache, sondern der Kampf ist eben der, dass es nicht regelmäßig dazu kommt, wenn man auch, wie Andreas das vorhin so schön erzählt hat, eher nicht so sehr aufgabenorientiert. Ich bin auch so aufgabenorientiert, ja. Das stille Zeit ist eher so ein Luxus. Wenn alles erledigt ist, wenn alles in Ordnung ist, dann nehme ich mir Zeit, mal mit Gott zusammen zu sein. Und ich habe keine kleinen Kinder zu versorgen und ich muss nicht früh aufstehen. Und trotzdem ist dann Zeit mit Gott nur manchmal eben 5 Minuten auf dem Klo. Und das soll es nicht sein, ne? Genau. Jetzt muss ich erst mal sehen, wo ich war. Genau, also wir müssen Gelegenheiten suchen. Überleg doch mal, bei welcher Gelegenheit das letzte Mal Gottes Gnade groß war für dich. Wann war das letzte Mal Gottes Gnade groß für dich? Das müssen wir herausfinden und weiter kultivieren, streben. Darum kämpfen, dass es solche Momente, solche Zeiten gibt. Ich finde übrigens eine Stelle im Timotheusbrief clever, wie Paulus den Blick von Timotheus wahrscheinlich weg von seinen alltäglichen Kämpfen, die er in der Gemeinde so hatte, mit seiner Entmutigung, wie er seinen Blick weglenkt auf seine Geschichte, wie er zum Glauben gekommen ist. Und da gibt es eine interessante Stelle, das ist die nächste, die du mal vorlesen kannst.
Wenn ich an dich denke, bin ich voll Dank gegen Gott, dem ich mit reinem Gewissen diene. Wie es schon meine Vorfahren taten, Tag und Nacht denke ich unablässig an dich in meinem Gebet. Ich erinnere mich an deine Abschiedstränen und sehne mich danach, dich wiederzusehen, damit ich mich so recht von Herzen freuen kann. Ich habe deinen aufrichtigen Glauben vor Augen, denselben Glauben, der schon deiner Großmutter Louise und deiner Mutter Eunike lebte. Und der nun, da bin ich ganz sicher, auch in dir lebt.
Ich weiß nicht genau, ob ich dem Paulus da was unterstelle, aber ich empfinde das so, er lenkt seinen Blick und sagt dem Timotheus, Mensch, der Segen Gottes, der war schon in deiner ganzen Familie. Bevor du geboren wurdest, war ich schon in deiner Familie, war schon Segen da. Da, denk mal daran. Genau, mein zweiter Punkt, zweites Kampffeld, das nenne ich ein gutes Gewissen. Wir haben kürzere Bibelstellen jetzt, zwar auch eine Menge, aber einige.
Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus. Nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, damit du auch sie den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, dass einige von sich gestoßen und so im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben. Niemand verachte deine Jugend, vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen in Wort, im Wandel, in Liebe, in Glauben, in Keuschheit. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die dich hören. Du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glaube, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Die jugendlichen Begierden aber fliehe. Strebe nach Gerechtigkeit, Glaube, Liebe, Frieden mit denen, die du den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Die den Herrn. Ja.
Genau. Woher kommt ein gutes Gewissen? Kommt es daher, dass ich mir keine Fehler erlauben darf, dass ich perfekt sein muss, dass ich mir ja nichts erlauben darf, nichts falsch machen darf? Wenn wir das glauben, können wir gleich einpacken, glaube ich. Natürlich gilt, dass grundsätzlich ein gutes Gewissen daher kommt, dass ich weiß, dass Jesus meine vergangenen Sünden, meine gegenwärtigen und auch die zukünftigen Sünden getragen hat. Und dass ich weiß, wenn ich morgen auf die Nase falle und irgendwas verzapfe, dann wird er mich nicht verurteilen, sondern wird mir vergeben, wird mir aufhelfen und wird mir helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Aber Aber ein gutes Gewissen kommt auch daher, dass ich aktiv in der Nachfolge bleibe und dass ich mich von Gott korrigieren lasse und dass ich umkehre, wenn ich merke, dass es Dinge gibt in meinem Leben, die Gott stören. Und was gar nicht geht für einen Christen, das ist, dass man sich mit Sünde arrangiert, ja? Nach dem Motto, ich habe die und die Sache versucht abzustellen in meinem Leben, ich habe das einmal, zweimal und dreimal versucht und meine Mühe hat überhaupt nichts gebracht, also das kann ich jetzt genauso gut bleiben lassen. Das ist das, was eben überhaupt nicht geht für unser Leben, sondern wir müssen bleiben in der Nachfolge. Ein alter Pastor, den ich sehr verehrt habe, der hat mal gesprochen über den Unterschied zwischen in Sünde fallen und in Sünde leben. Ja, in Sünde fallen ist das, was uns auf dieser Erde immer wieder passieren wird, solange wir leben. Wir fallen in Sünde aus Schwachheit, aus Dummheit, aus Unachtsamkeit, weil wir müde und überlastet sind. Ja, wir tappen einfach manchmal in Sachen rein, wo wir eigentlich wissen, dass sie nicht gut für uns sind. Und wenn wir das erkennen, dann können wir das Gott bekennen, manchmal auch zusammen mit anderen Personen. Und wir erfahren Vergebung und wir erfahren auch, dass Gott ein gutes Gewissen uns wiederherstellt. In Sünde leben bedeutet, dass wenn man gefallen ist, dass man nicht mehr aufstehen will oder dass man meint, nicht mehr aufstehen zu können oder dass man bewusst einen Lebensstil wählt, von dem man weiß, dass es Gott missfällt. Und dann sagt, na ja, der Herr wird mir schon vergeben. Das ist das, was mit billiger Gnade gemeint ist. Mir ist ein Beispiel eingefallen von einem Menschen, den wir kannten. Der war ein Alkoholiker und er lebt auch nicht mehr. Und er war ein wirklich lieber Kerl und er ist auf seine Art Jesus wirklich nachgefolgt. Er war verheiratet und seine Ehe, die war nicht so ganz einfach. Und wenn es Probleme gab in ihrer Ehe, dann hat sie eingekauft, obwohl sie kein Geld, sondern Schulden hatten. Und er hat dann manchmal sich eine Tasche voll Bier geholt, sich im Gartenhäuschen verbarrikadiert und gesoffen. Und das hat dann manchmal 1-2 Tage gedauert. Und er hat aber immer wieder die Kurve gekriegt. Er hat immer diesen schweren Weg in Angriff genommen. Ja, also Krankenhaus und Entgiftung, Therapie, hat sich eine Blaukreuzgruppe gesucht. Also wo er mit Menschen zusammen war, die es ähnlich gingen, wo sie sich auch Rechenschaft geben konnten. Er hat sogar immer wieder Arbeit gefunden. Er durfte wieder Auto fahren, nachdem sie ihm wegen Alkohol mal die Fahrerlaubnis weggenommen haben und so weiter. Und gestorben ist er dann an einer Herzschwäche und nicht, weil er dem Suff verfallen war. Ich habe den Mann wirklich bewundert. Er hat nicht aufgegeben und hat nicht irgendwann nach dem 8. Rückfall gesagt, Schluss jetzt, ich sauf mich jetzt tot, hat eh alles keinen Zweck mehr. Was ich damit sagen will, ist, unsere Sünden, die scheinen zwar nicht so krass zu sein, wie wenn wir einen verwahrlosten Säufer auf der Straße treffen, aber ich glaube, dass wenn wir Umkehr verweigern, dann geht es trotzdem unweigerlich auf die Katastrophe zu. Und andererseits glaube ich und weiß das auch aus eigener Erfahrung, dass Gott ja nicht nur gerne vergibt und uns reinigt, sondern dass er uns wirklich auch hier anfeuert, den guten Kampf zu kämpfen. Und dass er uns fähig gemacht hat, den Kreislauf von Sünde zu durchbrechen, dass er uns fähig gemacht hat, wirklich in etlichen Gebieten unseres Lebens in den Sieg zu kommen. Und es ist so toll, dass wir auch hier in eine Gemeinschaft gestellt sind. Ja, wenn wir alleine bestimmte Sachen nicht schaffen, dann gibt es Leute, mit denen wir reden können, mit denen wir beten können, wo wir Schuld bekennen können. Und es gibt auch in Sachsen gute professionelle Seelsorger. Wer das braucht, kann gerne eine Adresse oder einen Tipp haben. Letzter Punkt. Lebe deine Berufung.
Mein Sohn Timotheus, ich lege dir erneut den Auftrag ans Herz, mit dem ich dich zurückließ. Er entspricht den prophetischen Worten, die über dich ergangen waren. Erinnere dich an sie und schöpfe aus ihnen Kraft für den guten Kampf, den du zu kämpfen hast. Vernachlässige nicht die Gnadengaben in dir, die dir gegeben worden ist, durch die Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Um diese Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Denn Gott hat uns nicht den Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern die Kraft und der Liebe und der Zucht. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Jesus Christus, der Lebende und die Toten richten wird, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Predige das Wort, stehe bereit, du gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten und vollbringe deinen Dienst.
Genau. Bei Timotheus war das scheinbar ganz klar, was seine Gaben und seine Berufung sind. Ja, bevor Paulus den Timotheus mitgenommen hatte auf seine Reise, hatten die Ältesten, also Paulus und die Ältesten von Lystra aus der Stadt, wo Timotheus herstammt, ihm die Hände aufgelegt und hatten ihm in der Vollmacht des Heiligen Geistes für eine bestimmte Aufgabe gesegnet und wahrscheinlich auch bestimmte Gaben in ihm freigesetzt, bestimmte Gaben ihm zugesprochen. Und trotzdem war es, wie man hier sieht, an den Bibelstellen scheinbar kein Selbstläufer, dass er diese Gaben auch gebraucht hat und dass er seine Berufung auch voll gelebt hat. Und ich finde, das sollte uns erstmal ein Trost sein. Genau. Also wenn es auch dem Timotheus so ging, dann dürfen wir auch sozusagen lernen und ein bisschen kämpfen an der Stelle. Ich war vor so ziemlich genau vor einem Jahr um diese Zeit in der Seelsorge, in der Seelsorgewoche, und der Mann, mit dem ich gesprochen habe, der hat ganz clevere Fragen gestellt. Er hat zum Beispiel gesagt, frag doch einmal Gott im hörenden Gebet, wer oder was bin ich in deinen Augen? Oder auch, was will wirklich Gott von mir in der Gemeinde? Und dann habe ich mich zu Hause hingesetzt und habe so mit Gott gesprochen und habe überlegt und habe ihn gefragt. Und heraus kam eigentlich das, was ich schon immer so in meinem Herzen hatte. Und trotzdem war es so neu und eindrücklich für mich. Und ich konnte mich dann auch an Situationen erinnern aus der Vergangenheit, die ich so als Reden Gottes für mich empfunden hatte. Was ich damit sagen möchte, ist, ich glaube, dass viele von uns in ihrem Herzen wissen, was eigentlich ihr Ding ist. Und dass es aber nötig ist, sich bewusst damit auseinanderzusetzen, das dann auch mal aufzuschreiben und vielleicht den Mut zu haben, mit jemandem zum Beispiel im Hauskreis darüber zu reden. Und vielleicht hast du sogar wie Timotheus prophetische Worte bekommen. Ja, was ist mit diesen Worten, die du bekommen hast? Hast du sie irgendwo abgeheftet oder redest du ab und zu auch mit Gott mal darüber? Paulus sagt dem Timotheus, diese Prophetien sollen eine Kraftquelle für ihn sein. Erinnere dich an sie und schöpfe aus ihnen Kraft für den guten Kampf, den du zu kämpfen hast. Vielleicht ist das ja schon mal eine Idee für heute Abend. Vielleicht könnt ihr euch als Ehepartner ja mal eure Prophetien vorlesen, die ihr in der Vergangenheit bekommen habt, sofern ihr es euch aufgeschrieben habt. Ja, oder was ist mit den Gaben, die du schon mal hattest, die vielleicht weniger geworden sind in der letzten Zeit? Hast du nicht Lust darauf, sie mit Gottes Hilfe neu zu beleben und etwas zu wagen? Und Wenn jetzt noch nicht klar ist, was unsere Berufung oder was unsere Gaben sind, dann spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, einfach das zu tun, was Gott uns vor die Füße gelegt hat. Und zu vertrauen, dass Gott, während wir gehen, unsere Berufung konkreter und schärfer machen wird. Auch bei diesem Punkt jetzt Berufung leben und in die Berufung kommen, möchte ich einfach auch Gnade Gottes betonen, weil Gott uns kennt. Und uns mag. Und er will uns nicht ärgern mit diesem Thema Berufung. Er kennt deine Umstände, in denen du bist. Er kennt deine Familiensituation und dass du einfach wenig Zeit hast. Gott kennt deinen Gesundheitszustand und deine Situation auf Arbeit. Und er kennt deine Vergangenheit und weiß, was du vielleicht alles schon verkehrt gemacht hast. Und trotzdem hat er einen Plan für dein Leben und einen Weg, den du heute gehen kannst. Und kleine Schritte, die du in die richtige Richtung setzen kannst. Genau, ich bin am Ende meiner Predigt angekommen. Das, was ich sagen wollte, ich sage es jetzt einfach nochmal, falls es so nicht rübergekommen ist. Was ich sagen wollte, ist das: Lass dich durch die Tatsache, dass du in einem Kampf stehst, nicht entmutigen, sondern im Gegenteil. Nimm diesen Kampf an und kämpfe deinen Kampf. werde ein Überwinder. Lebe in deiner Berufung oder geh zumindest Schritte in die richtige Richtung. Und lass dir die Freude an Gott und an Jesus und an deiner Erlösung durch nichts und durch niemanden rauben. Amen.